Hier ist Radio Rumänien International. Sie hören unsere zweite deutschsprachige Sendung für Mittel- und Westeuropa auf Kurzwelle über Satellit und im Internet. Willkommen, liebe Freunde, zu der heutigen deutschsprachigen Sendung von Radio Rumänien International. Danke dafür, dass Sie auch diesmal unser Programm hören. Im Namen der Redaktion begrüße ich diesmal aus den Studios unseres Funkhauses in Bukarest Alex Grigorescu. Wir beginnen wie immer mit dem Funkjournal und geben Ihnen dann Details zu den einzelnen Programmpunkten.
Funkjournal.
Präsident Nicolas Jordan hat für heute den Obersten Rat für Landesverteidigung einberufen. Auf der Tagesordnung steht der Ausrüstungsplan der Armee für die nächsten 10 Jahre. Dazu kommt eine Analyse zur Umsetzung des SAFE-Programms, das im vergangenen Monat gebilligt wurde. Beraten wird außerdem über die verstärkte amerikanische Militärpräsenz in Rumänien. Weitere aktuelle Sicherheitsthemen sollen ebenfalls zur Sprache kommen, so das Präsidialamt. Die rumänische Wirtschaft ist im zweiten Quartal gegenüber dem ersten unverändert geblieben. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum schrumpfte sie um 2%. Das geht aus Daten des Nationalstatistikamts hervor. Den größten positiven Beitrag leistete das Baugewerbe mit einem Plus von 12,3%. Verkehr, Handel und Gasgewerbe zogen die Wirtschaft dagegen nach unten. Der Konsum der Haushalte ging um 2,5% zurück und die Importe wuchsen schneller als die Exporte. In der Ukraine läuft heute der kurze Waffenstillstand mit Russland aus. Zuvor waren amerikanische Unterhändler in Moskau und in Kiew ohne konkrete Ergebnisse, wie internationale Agenturen berichten. Steve Witkoff und Jared Kushner legten beiden Seiten einen Friedensvorschlag von Präsident Donald Trump vor. Nach den Gesprächen in Moskau bekräftigte Präsident Wladimir Putin seine Forderung, die Ukraine müsse auf einen erheblichen Teil ihres Territoriums verzichten. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky erklärte nach dem Treffen, der Krieg werde auch in diesem Winter weitergehen. Die russischen Truppen haben in diesem Jahr nur unbedeutende Geländegewinne erzielt. 69 rumänische Feuerwehrleute sind am Samstag aus Serbien zurückgekehrt. 2 Wochen lang hatten sie ihre Kollegen im Nachbarland unterstützt im Kampf gegen Vegetationsbrände, die weite Flächen und ganze Gemeinden erfasst hatten. Die Hilfe lief über das Katastrophenschutzverfahren der Europäischen Union auf Ersuchen Belgrads. Das teilt das Departement für Notsituationen mit. Rumänien stellte für den Einsatz 15 technische Mittel bereit. Darunter war auch ein Hubschrauber vom Typ Black Hawk, Teil der europäischen Notfallreserve Rescue, und ein drittes Kontingent mit 40 rumänischen Feuerwehrleuten ist vergangene Woche in Griechenland eingetroffen. Es löst dort die Teams ab, die 2 Wochen im Einsatz waren. Mehr dazu nach den Nachrichten. Und zum Schluss zum Sport. Sorana Kirstea ist bei den US Open ausgeschieden. Im Achtelfinale unterlag die Rumänin der an Nummer 3 gesetzten Amerikanerin Jessica Pegula mit 3:6, 4:6. In der Runde zuvor hatte Kirstea die Italienerin Jasmine Paoloni noch in 2 Sätzen besiegt. Die Nummer 17 der Welt war in New York an Position 16 gesetzt. Bei den Grand Slam Turnieren in diesem Jahr erreichte sie die 2. Runde in Australien, das Viertelfinale in Paris und die 3. Runde in Wimbledon. Das waren die Nachrichten von Radio Rumänien International.
Wir begrüßen Sie nun zum ersten aktuellen Beitrag in unserem Funkjournal. In Rumänien hat für fast 3 Millionen Schüler und Vorschulkinder das neue Schuljahr begonnen berichtet unsere Kollegin Leila Kermil. Nach rund 2,5 Monaten Sommerferien beginnt also der Schulbetrieb mit neuen Herausforderungen und Veränderungen. Staatspräsident Nico Jordan hat zum Beginn des neuen Schuljahres erklärt, das Bildungswesen brauche verantwortungsvolle, auf Daten und der Bewertung von Ergebnissen beruhende Maßnahmen. Jede Reform müsse durch Dialog, ausreichende Mittel und die nötige Zeit flankiert werden, damit sie Wirkung zeigen kann. Bildung beschränke sich nicht auf Noten, Klassenbücher oder Prüfungen, betonte der Staatschef. Dazu gehörten auch das Vertrauen, das ein Lehrer einem Schüler entgegenbringt, die Geduld eines Elternteils und der Mut eines Kindes, Fragen zu stellen, Fehler zu machen und es erneut zu versuchen. Nico Jordan unterstrich außerdem die Aufgabe der Schule, Erwachsene auszubilden, die kritisch denken können. Das sei eine schwierigere Aufgabe als je zuvor. Der kommissarische Bildungsminister Mihai Dimian hat die Schüler seinerseits aufgefordert, ihre Lernchancen richtig zu nutzen. Bildung sei der Schlüssel, der ihnen die Tür zur Welt öffne. Den Pädagogen und Lehrkräften, sagte Dimian, sie trügen eine große Verantwortung, das Schicksal dieser Kinder. Im neuen Schuljahr gelten erstmals nationale Bewertungsstandards für die Schüler, die jetzt in die erste Klasse gekommen sind. Auch für die Schüler, die im Sommer einen Platz an einem Gymnasium erhalten haben, gibt es eine Neuerung. Sie werden nach 9 Lehrplänen unterrichtet. Dimian geht davon aus, dass die gedruckten Schulbücher in der 2. Hälfte des kommenden Monats zur Verfügung stehen werden, die digitalen Bücher dagegen noch in diesem Monat. Die Chefs der Lehrergewerkschaften warnen unterdessen vor erheblichen Problemen zum Schuljahresbeginn. Lehrkräfte wüssten teilweise noch nicht, ob sie ihre vorgeschriebenen Unterrichtspensen erfüllen könnten. Außerdem unterrichten zu viele nicht ausreichend qualifizierte Leute vom Fach. Nach Angaben der Gewerkschaften suchen einige Lehrkräfte derzeit noch nach zusätzlichen Unterrichtsstunden, um ihre vorgeschriebenen Pensen zu erfüllen. Probleme gibt es auch für Lehrer, die im voruniversitären Bildungswesen nach der Zahl absolvierter Unterrichtsstunden bezahlt werden. Für sie gilt künftig ein niedrigerer Stundensatz. Grund dafür ist das Inkrafttreten eines Regierungsbeschlusses aus diesem Jahr über den gesetzlichen Mindestlohn. Die Gewerkschaften fordern, dass der gesellschaftlichen Bedeutung des Bildungswesens entsprechend Rechnung getragen wird. Bei einem künftigen Besoldungsgesetz würden sie außerdem nicht weniger akzeptieren als das, was bereits ausgehandelt wurde.
Im Funkjournal von Radio Rumänien International geht es weiter mit dem 2. Hintergrundbericht. Rumänische Feuerwehrleute waren 2 Wochen lang in Serbien im Einsatz. Am Samstag sind sie nach Rumänien zurückgekehrt. Gemeinsam mit ihren serbischen Kollegen bekämpften sie dort großflächige Vegetationsbrände, die ganze Gemeinden bedrohten. Sorin Titus Jordan hat die Einzelheiten zusammengefasst. Im Studio ist Sorin Georgescu mit der deutschen Fassung seines Berichts. Bukarest hatte für den Einsatz ein Bodenteam mit 69 Feuerwehrleuten und 15 Fahrzeugen und technischen Geräten entsandt. Außerdem kam ein Black Hawk Hubschrauber vom Typ S-70M zum Einsatz. Er gehört zur Europäischen Rescue Reserve, die von Rumänien beherbergt und vom Generalinspektorat für Luftfahrt des Innenministeriums betrieben wird. Der Hubschrauber beteiligte sich aus der Luft an den Löscharbeiten und unterstützte die Einsatzkräfte am Boden. Damit trug er dazu bei, die weitere Ausbreitung der Brände in den betroffenen Gebieten einzudämmen. Das rumänische Generalinspektorat für Notfallsituationen erklärte, Es waren zwei intensive Wochen mit komplexen Einsätzen, vielen Arbeitsstunden und schwierigen Bedingungen im Gelände, aber auch mit neuen Erfahrungen. Während der Einsätze arbeiteten die rumänischen Feuerwehrleute in gemischten Teams mit Kollegen aus Serbien und Deutschland zusammen. Der Einsatz in Serbien erfolgte über den Katastrophenschutzmechanismus der Europäischen Union, auf Bitte der Behörden in Belgrad um internationale Unterstützung. Die extreme Dürre, die in diesem Jahr erneut weite Teile Europas ausgetrocknet hat, führte auch in Griechenland zu schweren Wald- und Vegetationsbränden. In der vergangenen Woche traf dort ein neues Kontingent mit 40 rumänischen Feuerwehrleuten ein. Sie lösten ihre Kollegen ab, die in den vergangenen beiden Augustwochen in den besonders gefährdeten Gebieten im Einsatz waren. In dieser Zeit beteiligten sich die rumänischen Feuerwehrleute unter der Koordination der griechischen Behörden an verschiedenen Einsätzen sowie an Schulungen und gemeinsamen Übungen mit griechischen Feuerwehrleuten und französischen Partnern. Außerdem erkundeten sie das Einsatzgebiet, um sich mit den örtlichen Gegebenheiten und den spezifischen Gefahren vertraut zu machen, teilte das rumänische Generalinspektorat für Notfallsituationen mit. Das neue Kontingent setzt den Einsatz mit umfangreicher Technik fort. Dazu gehören zwei Löschfahrzeuge für Waldbrände mit einem Fassungsvermögen von 3000 bzw. 5000 Litern, ein weiteres Löschfahrzeug mit einer Kapazität von 10.000 Litern, ein Tankfahrzeug mit 30.000 Litern Fassungsvermögen sowie ein Einsatzleit- und Ersteingriffsfahrzeug mit einer Drohne. Hinzu kommen ein Funkfahrzeug für Kurzwellenkommunikation, ein Kleinbus, ein Lastwagen mit Container sowie ein geländegängiges Nutzfahrzeug mit Ausrüstung zur Brandbekämpfung. Es ist bereits das dritte Kontingent rumänischer Feuerwehrleute, das in diesem Sommer in Griechenland im Einsatz ist. Zum sechsten Mal in Folge kommt Rumänien damit einer Hilfsanfrage aus Athen nach. In diesem Jahr waren rumänische Einsatzkräfte außerdem bei einem internationalen Einsatz in Südfrankreich, um die örtlichen Behörden bei der Bekämpfung von Vegetationsbränden zu unterstützen. Für ihre Professionalität unter extremen Bedingungen wurden sie sowohl auf europäischer Ebene als auch von französischer Seite gewürdigt.
Stop the vin, o să degust iubito din drag. că ne vine rândul să ne iubim. O să știm, iubito, că poate nu e de la vin.
Poftă de băut,
amo.
Poftă de băut,
amo.
Poftă de băut,
ti amo.
Poftă de băut,
poate e doar o
Internațional.
Promemoria zur Geschichte Rumäniens.
Das Programm von Radio Rumänien International geht weiter mit dem Geschichtsmagazin Promemoria von Stelliu Lambru. Die verallgemeinerte Lüge war ein bestimmendes Merkmal des kommunistischen Regimes in Rumänien. In seinem Fall lässt sich nicht einmal mehr von jenem Maß an öffentlicher Lüge sprechen, das in jeder Art von Gesellschaft und politischem System existiert. In all ihren Erscheinungsformen erreichte sie bislang nie dagewesene Höchstgrenzen. Was die kommunistische Lüge allmächtig machte, war die Angst, die sie verbreitete. Sie konnte nicht offen widerlegt werden, ohne dass derjenige, der es gewagt hätte, schwerwiegende Risiken für seine Freiheit und sein Leben sowie für das seiner Angehörigen eingegangen wäre. Die kommunistische Lüge war grob und aggressiv im Widerspruch zur Wirklichkeit, und die Lüge über die wirtschaftlichen Leistungen und den Lebensstandard des Einzelnen wie der Gesellschaft stand dem in nichts nach. Tatsächlich war die Lüge über Wirtschaft und Lebensstandard eine natürliche Folge der allgemeinen Unfreiheit. Eine der Obsessionen der kommunistischen Idee war die gelenkte Wirtschaft und einer ihrer Feinde war die wirtschaftliche Freiheit. Von den grob manipulierten Statistiken und dem lautstarken Verkünden einer beschleunigten Entwicklung des Landes bis hin zum Leugnen der verzweifelten wirtschaftlichen Lage und des Mangels, in dem sich die Rumänen abmühten, die Lügen über Wirtschaft und Lebensstandard erfassten das gesamte Spektrum. Es war im Übrigen die verallgemeinerte Wirtschaftskrise der kommunistischen Regimes, die 1989 zu ihrem Zusammenbruch führte. Paradoxerweise hat das soziale Gedächtnis die Lügen des kommunistischen Regimes in die Demokratie hinübergetragen, in eine Zeit, in der die Gesellschaft wieder frei geworden war. Im heutigen Rumänien herrscht dieselbe Praxis der Verbreitung der Lügen aus der Zeit vor 1989, eine Praxis, die in allen ehemals kommunistischen Gesellschaften anzutreffen ist. Der Historiker Cosmin Popa vom Institut für Geschichte Nicolae Iorga der Rumänischen Akademie, Verfasser von Studien und Bänden über die Wirtschaft des rumänischen kommunistischen Regimes, erklärte das Paradox des Überlebens der Lügen aus dem Kommunismus, die sich auch die nach dessen Zusammenbruch geborenen neuen Generationen von Rumänen zu eigen gemacht haben.
Es ist sehr einfach zu sagen, cum se mințea în comunism. Toată lumea mințea.
Es wäre sehr einfach zu sagen, wie im Kommunismus gelogen wurde. Alle logen. Aber ich glaube nicht, dass wir dadurch verstehen würden, warum die Lügen des Kommunismus heute fortbestehen warum sie stärker sind als je zuvor, um warum sie die Gesellschaft und die öffentliche Moral nach wie vor prägen. Deshalb habe ich meine Bemühungen, das zu verstehen, auf die Rationalisierung gerichtet, denn ich habe festgestellt, dass wir es hier mit einem kumulativen Mechanismus der Lüge zu tun haben. Es ist eine Radikalisierung der Lüge. Es gibt einen Historiker, Hans Mommsen, der sehr viel über den Holocaust geschrieben hat und der von einer kumulativen Radikalisierung der Holocaust-Entscheidung spricht. Das heißt, man ging von einer Idee aus und gelangte durch Radikalisierung, durch die Interaktion mit äußeren Ereignissen zur Entlösung des Holocaust, so wie sie in der zweiten Jahreshälfte 1942 festgelegt wurde. Genau dasselbe geschieht im Kommunismus. Cosmin Popa hat auch das identifiziert, was das Ceausescu-Regime aus Sicht der öffentlichen Lüge noch abstoßender machte.
Kommunismus ist eine Ideologie, condamnată la succes, condamnată la progress, însă ceea ce...
Der Kommunismus ist eine zum Erfolg verurteilte Ideologie, zum Fortschritt verurteilt, was den rumänischen Kommunismus jedoch in äußerst ausgeprägter Weise auszeichnet, ist die Tatsache, dass es ihm stets gelang, dem Dilemma der Selbstreflexion auszuweichen. Das wäre ein Szenario gewesen, dass man innehält und betrachtet, was geschehen ist. Das zweite Szenario, das die rumänischen Kommunisten wählten, war die Annahme einer Strategie der Unfehlbarkeit, in dem Sinne, dass wir alles richtig gemacht haben, alles, was nicht gut war, sei dem äußeren Einfluss anzulasten, überholten, toten, abgesetzten Figuren. Doch im Allgemeinen wurde das Scheitern dem äußeren Einfluss zugeschrieben. Diese Strategie der Unfehlbarkeit ermöglichte etwas Grundlegendes, nämlich die antikommunistische Mobilisierung der Gesellschaft erheblich zu verlangsamen. Man ging von Lüge zu radikalisierter Lüge über in diesem kumulativen Mechanismus, bis die Gesellschaft selbst dahin gelangte, das Regime zu akzeptieren, in einer Art organischer Komplizenschaft mit ihm zu leben. Das erklärt in vielerlei Hinsicht den Erfolgssprung, der sich nach 1989 vollzog. Cosmin Popa hat 7 Typen von Lügen aus der Zeit vor 1989 identifiziert, die heute Karriere machen, sowohl bei den älteren und nostalgischen Generationen als auch bei den jüngeren Intellektuelleren. Die Lüge von der wirtschaftlichen Unabhängigkeit Rumäniens, die Lüge von der Verwestlichung und Liberalisierung des Regimes, die Lüge von der wirtschaftlichen Modernisierung, die Lüge vom Egalitarismus, die Lüge von der Kollaboration der Intellektuellen mit dem Regime, die Lüge von der Wiedergewinnung der bürgerlichen Kulturwerte, die Lüge vom guten Ceausescu und seinem unheilvollen Umfeld. Hinzu kommen weitere, etwa die Lüge vom Patriotismus der Securitate, des Repressionsapparats. Von diesen 7 Lügentypen haben mindestens 4 mit der Wirtschaft zu tun. Cosmin Popa wollte hinzufügen, dass diese Lügen damals ein grundlegendes Element für das individuelle und gesellschaftliche Verhalten des Menschen im kommunistischen Rumänien hervorbrachten, das auch das postkommunistische Rumänien geerbt hat.
S-a creat astfel o industrie a minciunii.
So entstand eine Industrie der Lüge, zu der sich die Korruption gesellte. Warum? Weil die Propaganda nicht ausreicht. Propaganda zusammen mit Repression genügt nicht, um eine solche Gesellschaft funktionsfähig zu machen. Es braucht noch etwas, eine weitere Zutat, die diese Gesellschaft annehmbar macht und die Lüge für diejenigen annehmbar macht, die in ihr leben. Und dieses Etwas ist die Korruption. Diese Korruption verleiht der Gesellschaft die Kraft zu funktionieren, sie schafft Wertesysteme, prägt die öffentliche Moral und schafft schließlich eine Art natürlicher Symbiose zwischen Regime und Gesellschaft. Doch die Lügen aus dem kommunistischen Rumänien vermögen nicht mehr zu täuschen. Mögen sie heute auch in Mode sein, sie bleiben, was sie waren, denn die Wahrheit ist immer stärker und kommt ans Licht.
Thank you. 3 Minuten für die Umwelt. Die Öko-Rubrik von Radio Rumänien International. In der warmen Jahreszeit hat sich die Ambrosia im städtischen Raum zu einem der größten Umwelt- und Gesundheitsprobleme entwickelt. Obwohl sie in Europa seit über einem Jahrhundert heimisch ist, werden ihre Auswirkungen in den letzten Jahren immer stärker spürbar, da die Pflanze ihr Territorium stetig ausweitet. Sie hören zu diesem Thema einen Beitrag verfasst von Daniel Oner. Am Mikrofon begrüßt sie Adina Olaru. Der Landschaftsingenieur Bogdan Mihalache erklärt den Ursprung dieser invasiven Art und wie sie auf den europäischen Kontinent gelangte.
Ambrosia, pe numele latin Ambrosia artemisifolia.
Ambrosia, mit lateinischem Namen Ambrosia artemisifolia, stammt ursprünglich aus Nordamerika. In Europa gab es sie bis Ende des 19. Jahrhunderts nicht. Eingeschleppt wurde sie, wie die meisten nicht heimischen Pflanzen, über Getreidelieferungen. Sie hat sich sehr schnell ausgebreitet und hier sogar bessere Bedingungen vorgefunden als in ihrer Heimat. Nach Rumänien kam sie Anfang des 20. Jahrhunderts. Die erste offizielle Erwähnung stammt aus Orșova im Jahr 1910. Die Wahrheit ist, Menschen waren schon immer gegen irgendwas allergisch. Vor allem gegen Pollen. Nur haben sie die Symptome oft ignoriert und wussten nicht, woher sie kommen könnten. Damals beschränkte sich der invasive Charakter der Ambrosia noch auf landwirtschaftliche Flächen. Mit der Intensivierung der Landwirtschaft im 20. Jahrhundert und der Aufgabe vieler Flächen, die brach fielen, hat dieses Unkraut massiv profitiert. So konnte es sich nicht nur auf verlassenen Grundstücken, sondern auch in den Städten rasant vermehren. Gedeihte die Pflanze früher, also hauptsächlich auf dem Land, so hat sie heute den urbanen Raum erobert. Das Unkraut wächst hervorragend auf Brachflächen oder Schuttplätzen. Seine flachen Wurzeln helfen ihm dabei, sich selbst in kargen und sandigen Böden gut zu verankern. Abgesehen von dieser bemerkenswerten Anpassungsfähigkeit ist es aber vor allem die städtische Luftqualität, die die Ambrosia zu einer echten Gefahr macht, betont Landschaftsingenieur Bogdan Mihalache. Das städtische Umfeld ist für sie besonders günstig. Die starke Luftverschmutzung und der Klimawandel verstärken die Wirkung der Pollen und machen sie deutlich aggressiver. Es wachsen nicht nur mehr Pflanzen, es wird auch mehr Pollen produziert. Das führt zu einem massiven Anstieg allergischer Reaktionen in den Monaten August und September. Die Auswirkungen auf die öffentliche Gesundheit sind gravierend, denn Ambrosia-Pollen gelten als einer der aggressivsten bekannten Allergieauslöser. Bei empfindlichen Personen lösen sie komplexe Atemwegserkrankungen aus, von allergischem Schnupfen und Bindehautentzündung bis hin zu schweren Asthmaanfällen. Verschärft wird das Problem durch die Biologie der Pflanze selbst. Ein einziges ausgewachsenes Exemplar kann in nur einer Saison bis zu einer Milliarde Pollenkörner an die Luft abgeben. Und diese mikroskopisch kleinen Partikel können von Luftströmungen über hunderte von Kilometern getragen werden. Deshalb hat die Ausbreitung der Ambrosia längst nationale Grenzen überschritten und ist zu einer ökologischen Herausforderung für ganz Europa geworden. Um den Vormarsch dieses Unkrauts Einhalt zu gebieten, raten Fachleute dazu, innerstädtische Brachflächen regelmäßig zu säubern und degradierte Böden fachgerecht zu pflegen. Die einfachste und wirksamste Maßnahme, um schweren Allergien vorzubeugen, bleibt jedoch das frühzeitige Erkennen und das Herausreißen der Pflanze noch vor ihrer Blütezeit im Sommer.
Sie hören Radio Rumänien International.
Liebe Hörer, Freunde, seien Sie ganz herzlich willkommen zu einer neuen Begegnung mit der rumänischen Popmusik. Der Künstler, dem wir die heutige Rubrik widmen, hätte am 1. November seinen 70. Geburtstag gefeiert. Doch er verstarb letztes Jahr, kurz nach seinem 69. Geburtstag. Gabriel Kotabice wurde 1955 in Craiova geboren und studierte Elektronik in seiner Heimatstadt, wo er auch eine ganze Weile lang arbeitete. Mit nur 7 Jahren trat er zum ersten Mal bei einer Feier zum Schuljahresende auf und mit 12 Jahren gewann er seinen ersten Preis als Solist. Gabriel überredete seinen Vater, ihm eine Gitarre zu kaufen und besuchte fast 2 Jahre lang die Volkskunstschule. Obwohl er sich zunächst der Rockmusik zuwandte, er spielte mit den Bands Redivivus, Holograph und Bassorelief, gab Gabriel Kotabice 1986 sein Debüt als Solist auf der Bühne des Mamaia Festivals, wo er den Preis für die beste Bühnenpräsenz gewann. Wir hören Gabriel Kotabice mit dem Hit Noapte Albastră, Blaue Nacht, der vom Komponisten und Texterpaar Ionel Tudor und Andreea Andrei geschrieben wurde.
Noaptea și-a deschis aripa și-a întins pe strada noastră un covor de mii de stele doar pentru noi. Luna în cuibul ei albastru cerne fluturi de lumină ce dansează în jurul nostru pentru amândoi. Noapte albastră la ta noastră, te oprești o clipă la geamul nostru să privești. Noapte albastră, bați la fereastră, nemărginirea în ochii noștri s-o să vezi. Pas cu pas se duce ziua spre hotarele luminii, depărtându-se agale pe drumul său. Și din nou în pragul nopții un luceafă ne zâmbește, așteptând ca întotdeauna surâsul tău. Albastră, la poarta noastră, te oprești o clipă, la geamul nostru să privești. Noapte albastră, bați la fereastră, nemărginirea în ochii noștri s-o să vești.
Nachdem er sich 1987 in Bukarest niedergelassen hatte, folgte eine Blütezeit in der Karriere von Gabriel Kotabice, in der viele seiner Songs wichtige Preise gewannen. 2 Jahre später wurde er vom rumänischen Rundfunk und vom Verein der Interpreten, Choreografen und Musikkritiker zum besten Solisten des Jahres gekürt. Das Lied, das wir uns in den nächsten Minuten anhören, trägt den Titel Tekiem adolescență. Ich rufe dich Jugend. Ab 1991 wurde Gabriel Kotabice auch als Fernsehmoderator und Moderator von Festivals bekannt und geschätzt, und musikalisch wollte er schon immer mit einer Band auf der Bühne stehen. So gründete er seine eigene Band Vaudeville, wodurch er immer mehr Fans gewann. Gabriel Kotabice hat auch nach Wegen gesucht, um ein junges Publikum zu gewinnen, das er für hochwertige Musik begeistern kann. Von den Jahren 2000 bis zu seinem Tod nahm er mehrere Songs mit jungen aktuellen Künstlern auf. So entstand auch der Hit Fără Iubire zusammen mit Delia, Ohne Liebe.
Dintre semnele ciudate desenate in ea, tirava-se desprinde umbra ta. Obosită de iluzii, già la bucă de grea, închizând fereastra lumii încă o dată, dar te-am prins în fir de vise și nu poți pleca. Rămâi de-a lungul nopții doar a mea. Fără iubire clipa s-ar stinge și aș atinge punctul final. Fără iubire mi-aș aminti ce sunt. Mă prinde teama să n-alung cumva. Nimbul fiind țesut de îngeri ce te înconjoară și mă pierd străind de lume în privirea ta ce-mi dă la această veche liniștea.
Karriere jedes Künstlers gibt es mindestens eine Phase, in der der Eindruck entsteht, dass er in einen Schatten geraten ist. Auch Gabriel Kotabice blieb von einer solchen Phase nicht verschont. Doch umso mehr wurde sein Comeback im Jahr 2002 geschätzt. Mit der Band VH2 kehrte er zu seiner ersten Liebe zurück, dem Rock. Aber einem zugänglichen Rock, in dem die Gitarrenriffs, den Texten und der Melodie, vor allem aber der unverwechselbaren Stimme des Künstlers Raum lassen. Zum Abschluss der heutigen Musiksendung hören wir uns Dakana Yubi, sollte es keine Liebe geben. Einen der Hits von VH2 mit Gabriel Kotabice als Solist. Viel Spaß beim Zuhören.
Imaginează-ți cum ar fi dacă ar fi pe tot pământul într-o bună zi cineva să interzică iubirea fără să-l poți opri. Rătăci fără să ai zi și noapte, te-ai îmbătat cu mii și mii de șoapte, fără să știi unde mergi,
și de ce mai alergi? Tu ai pricepe atunci ce se întâmplă cu tine și ți-ar lipsi adevărul pe care îl știi mai bine. Dacă n-ai iubit, n-ai înțelege ce înseamnă o rază de soare. Dacă n-ai iubit, în alb și negru ai trăit fără un strop de culoare. Dacă n-ai iubit, dacă n-ai iubit, dacă n-ai iubit,
n-ai putea trăi.
Bărbat n-ar însemna mai nimic, să fii femeie ar ajuta un pic. Singurătatea ar fi mai grea în doi, fără de soare sau ploi. Tu ai pricepe atunci ce se întâmplă cu tine și ți-ar lipsi adevărul pe care îl știi mai bine. Dacă n-ai iubit, n-ai înțelege ce înseamnă o rază de soare. Dacă n-ai iubit, în alb și negru ai trăit fără un strop de culoare. Dacă n-ai iubit, dacă n-ai iubit, dacă n-ai iubit,
n-ai putea trăi.
N-ai iubit, n-ai înțelege ce înseamnă o rază de soare. Dacă n-ai iubit, în alb și negru ai trăit fără un strop de culoare. Dacă n-ai iubit, dacă n-ai iubit, dacă n-ai iubit, dacă n-ai iubit, dacă n-ai iubit,
n-ai putea trăi.
Radio Rumänien International.
Sport Event.
Vier olympische Goldmedaillen, acht Weltmeistertitel und eine außergewöhnliche Geschichte, die bis heute zum rumänischen Sport gehört. Ivan Pazaikin gilt als einer der größten Kanuten des Landes. Seine Karriere begann er in einem kleinen Dorf im Donaudelta und führte ihn bis ganz nach oben im internationalen Sport. Besonders legendär wurde ein Rennen bei den Olympischen Spielen in München. Eine Geschichte über Durchhaltevermögen, Erfolg und die besondere Verbindung eines Sportlers zum Wasser. Das ist Thema im heutigen Sportevent Plus. Ich bin Alex Terescu. Ivan Pazaikin gehört zu den erfolgreichsten rumänischen Sportlern aller Zeiten. Als Kanute gewann er zwischen 1970 und 1983 acht Weltmeistertitel. Dazu kamen vier olympische Goldmedaillen. Er nahm an fünf Olympischen Spielen teil, von Mexiko 1968 bis Los Angeles 1984. Pazaikin wurde 1949 im Dorf Mila 23 geboren, mitten im Donaudelta. Das Wasser gehörte dort von Anfang an zu seinem Leben. Im März 1967 begann er seine sportliche Laufbahn beim Bukarester Verein Dinamo. Ein wichtiger Anstoß dafür kam aus seiner Heimat. Drei junge Männer aus Mila 23 hatten kurz zuvor bei den Weltmeisterschaften in Berlin internationale Titel gewonnen. Für den jungen Pazaikin waren sie Vorbild. Er wollte es ihnen gleich tun. Sein Talent zeigte sich schnell. Nur drei Monate nach seinem Eintritt in den Verein wurde er bei den rumänischen Juniorenmeisterschaften Zweiter. Ein Jahr später folgte bereits der erste große internationale Erfolg. Bei den Olympischen Spielen 1968 in Mexiko gewann Pazaikin im Zweier-Kanadier über 1000 Meter die Goldmedaille. Sein Partner war Sergei Kovaljov. Pazaikin war damals gerade einmal 18 Jahre alt. Doch seine vielleicht berühmteste olympische Geschichte ereignete sich vier Jahre später in München. Es war der 5. September 1972. Pazaikin trat im Einer-Kanadier über 1000 Meter an. Gleich nach dem Start geschah das, was für einen Kanuten eigentlich das Ende eines Rennens bedeutet. Sein Paddel brach. Die Kampfrichter stoppten den Lauf jedoch nicht. Pazaikin musste weitermachen mit dem kurzen Rest des Paddels, der ihm in der Hand geblieben war. Er kämpfte sich bis ins Ziel, allerdings verlor er dabei viel Zeit. Rund drei Minuten lag er hinter dem Sieger seines Vorlaufs. Eigentlich schien der Wettbewerb damit für ihn beendet. Doch es kam anders. Nach Diskussionen durfte Pazaikin im Halbfinale erneut antreten. Und dort zeigte er, was in ihm steckte. Am 8. September gewann er sein Halbfinale. Er schlug den Tschechoslowaken Jiří Crtvecka um 3 Sekunden. Seine Zeit war sogar rund 20 Sekunden schneller als die der Sieger der anderen Vorläufe. Damit war aus dem Sportler, der wenige Tage zuvor mit einem gebrochenen Paddel beinahe ausgeschieden war, plötzlich einer der Favoriten für das Finale geworden. Am nächsten Tag folgte die Entscheidung. Pazaikin gewann das olympische Finale souverän. Fast 4 Sekunden lag er vor dem Ungarn Tamás Wichmann, der die Silbermedaille holte. Die Geschichte vom gebrochenen Paddel wurde damit zu einem Symbol für Pazaikins Karriere. Aufgeben war für ihn keine Option. Zwei weitere olympische Goldmedaillen folgten. 1980 gewann er in Moskau im Zweier-Kanadier über 1000 Meter. Vier Jahre später bei den Olympischen Spielen in Los Angeles wiederholte er diesen Erfolg. Sein Partner war beide Male Tomas Semjonow. Nach den Olympischen Spielen 1984 beendete Pazaikin seine aktive Karriere. Dem Kanusport blieb er jedoch treu. Jahrelang arbeitete er als Trainer der rumänischen Nationalmannschaften im Kanu- und Kajaksport. Auch in dieser Rolle feierte er große Erfolge. Unter seiner Betreuung gewannen rumänische Sportler zahlreiche weitere Medaillen bei Europa- und Weltmeisterschaften sowie bei Olympischen Spielen. Später widmete sich Pazaikin zunehmend seiner Heimat. Er wurde zu einem wichtigen Botschafter des Donaudeltas. Er setzte sich für die Region, ihre Bewohner und ihre traditionellen Lebensweisen ein. Dabei spielte auch der Sport eine wichtige Rolle. Pazaikin wollte zeigen, dass das Delta nicht nur ein einzigartiges Naturgebiet ist, sondern auch Heimat für Menschen, deren Leben seit Generationen eng mit dem Wasser verbunden ist. So wurde aus dem erfolgreichen Kanuten zunehmend ein Vermittler zwischen Sport, Natur und seiner Heimatregion. Ivan Pazaikin starb im September 2021 im Alter von 71 Jahren. Sein Name ist in Rumänien bis heute eng mit dem Kanusport verbunden. 4 olympische Goldmedaillen und 8 Weltmeistertitel erzählen von einer außergewöhnlichen sportlichen Karriere. Doch vielleicht ist es nicht allein die Zahl der Medaillen, die ihn unvergessen macht. Es ist auch die Szene von München, ein gebrochenes Paddel, ein fast aussichtsloses Rennen und ein Sportler, der trotzdem weitermacht. Ivan Pazaikin wurde damit zu einem Beispiel für eine Haltung, die weit über den Sport hinausreicht. Entscheidend ist nicht, wie schwierig der Start ist, entscheidend ist, ob man weiter paddelt.
Damit geht das deutschsprachige Programm von Radio Rumänien International für Mittel- und Westeuropa zu Ende. Wir bringen täglich 3 Sendungen in deutscher Sprache. Eine knappe halbe Stunde morgens um 7 Uhr, eine erste Stundensendung des Tages am Nachmittag ab 15 Uhr und schließlich einen zweiten Stundenblock abends um 19 Uhr. Alle Angaben in Weltzeit. Da es aufgrund von Störungen der Sendeanlagen nicht selten zu Umstellungen unserer Kurzwellenfrequenzen kommt, bitten wir Sie, die jeweils aktuellen Empfangsdaten im Internet bei rri.ro abzufragen. Dort finden Sie auch alle Einzelheiten über den Satellitenempfang unserer Programme sowie Möglichkeiten zum Abruf digitaler Streaming-Formate. Unsere Angebote gibt es ebenfalls auf üblichen Plattformen als Podcast. Auch darüber gibt es mehr Informationen auf unserer Homepage. Wir danken für Ihre Aufmerksamkeit und sagen nun auf Wiederhören.